Breitbandbesprechung.
Also Netzpolitik.org existiert in seiner jetzigen Form seit 8 Jahren. Und jahrelang hat man eine sehr gute, konstruktive Kommentarkultur, wo Artikel ergänzt worden sind, wo Artikel verbessert worden sind, wo Menschen miteinander gesprochen haben. Und in den letzten 1-2 Jahren ist so eine Kultur eingezogen, wo wir uns nicht getraut haben, sie irgendwie zu korrigieren, wo halt immer mehr Pöbler kamen.
Ja, da spricht ziemlich viel Frust aus Markus Beckedahl, den wir hier eben gehört haben. In dieser Woche machte er seinem Ärger gegen die eigene Community in einem Post auf netzpolitik.org ziemlich heftig Luft, Vera, oder?
Ja, und sein Zorn, laut eigener Aussage, noch angetrieben von sommerlich heißen Temperaturen, hat dennoch eine Flut von Kommentatoren und Kommentaren ausgelöst, die seiner Meinung nach sinnvolle Diskussionen zerstören. Zitat aus einem flott geschriebenen Rant: Es ist nicht mein Job, mir als Community Manager das alles anzutun, aber ich mache es jetzt seit 8 Jahren. Ich habe in der Zeit rund 130.000 Kommentare gelesen und leider waren die meisten Zeitverschwendung, muss man echt mal sagen. Zitat Ende.
Ja, man hätte jetzt vielleicht erwarten können, dass die Community ihren großen Heiligen Markus Beckedahl endlich mal mit einem Shitstorm überzieht, aber das ist nicht passiert. Die meisten reagierten ziemlich verständnisvoll und gaben sogar Lösungsvorschläge auf Beckedahls Statement hin. Und die traditionellen Medien nahmen das natürlich gerne an, dieses Thema.
Ja, wie zum Beispiel die FAZ, die schlussfolgerte, Zitat, eine kontrollierte Kommentarkultur, sie sind aber ganz schön anspruchsvoll, Ausrufezeichen. Aber ich habe da gerade etwas gesehen, das wäre vielleicht etwas, das könnte Ihnen eigentlich gefallen, die Hersteller nennen es Zeitung. Man hört die Ironie raus, das nennt man wohl Kutschenbauer-Humor, könnte man sagen. Beckedahl hingegen möchte sich trotz Adrenalin im Blut nicht vom Community-Prinzip abwenden.
Ja, also ich glaube schon an die Community. Wir hatten auch in der Vergangenheit, wenn Menschen anfingen zu pöbeln, immer andere Menschen, die sofort reingingen und sagten, das geht so nicht. Aber es führte trotzdem dazu, dass dann irgendwie so ein Metadiskurs stattfand über einzelne Kommentare, aber nicht über das Thema des Blogs. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, wie du hast einen sozialen Raum, wo Menschen zusammenkommen. Und lass mal 10, 20 Menschen im Park auf einer privaten, schönen Geburtstagsfeier sein und da kommt jemand vorbei und fängt an, alle anzupöbeln. Willst du das einfach akzeptieren oder willst du einfach mal sagen, das geht so nicht? Und so ähnlich müssen wir wahrscheinlich auch im digitalen Raum Wege finden, Mechanismen finden, mit so einer Problematik umzugehen, weil das ist eigentlich nur eine Transformation vom Analogen in die digitale Welt. Menschen interagieren miteinander und es gibt halt gewisse soziale Mechanismen oder Regeln, die man einhalten muss. Und das ist eine Frage von Zivilcourage und nicht von Meinungsfreiheit.
Ja, sagt Markus Beckedahl, der ja in dieser Woche kurz davor war, die Kommentarfunktion seines Blogs zu schließen. Er tat es nicht, wir wissen es längst, es war ja auch eigentlich nicht zu erwarten. Aber Markus Beckedahl hat eine größere Diskussion ausgelöst rund um die Frage, wie Kommentarkultur und Diskurskultur im Netz eigentlich funktionieren. Genau darüber haben wir auch mit André Leipold gesprochen. Er ist Autor, Künstler und Fiktionsvorsitzender des Zentrums für politische Schönheit. Laut eigener Aussage ist dieses Zentrum auch ein Think Tank für politische Poesie. Man könnte vielleicht auch sagen, eine Art Aktionsplattform.
Ja, und Markus Beckedahl hat Stress, das haben wir gehört, Stress mit seiner Community. Und darum haben wir André Leipold als erstes gefragt, was er Markus Beckedahl eigentlich empfehlen würde. Was würden Sie an seiner Stelle tun?
Na, ich habe da alle Sympathie für. Ich würde auch eher dafür plädieren, sie zu schließen, jedenfalls Zugänge zu erschweren. Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, auch bei uns beim Zentrum für politische Schönheit. Und ja, da ist er, glaube ich, auf dem richtigen Pfad, zu schauen, wie man filtert.
Wenn man jetzt diese Kommentarfunktion schließen würde, dann würde man ja den Netzbewohnern ein demokratisches Grundrecht verwehren, was doch in den letzten Jahren sehr viel Konjunktur hatte, das eben Netzpartizipation möglich macht. Und wirft ja die Frage auf, sind diese ganzen demokratischen Hoffnungen, die man hatte mit dem Netz, sind die obsolet mittlerweile?
Obsolet vielleicht nicht. Also das Netz hat natürlich weiterhin einen wichtigen Stellenwert in Bezug auf Informationsverbreitung, Informationsverarbeitung und Informationseinholung. Aber das war es dann eigentlich auch schon, glaube ich. Und das merkt man auch an solchen Tendenzen. Dass man sieht hier einfach, dass dieses basisdemokratische Ideal im Netz einfach nicht stattfinden kann, weil ganz gewisse Signale fehlen, die wir brauchen, um miteinander zu reden, um in einen Austausch zu kommen. Und ein Signal ist eben Gefühl, es ist die Ausstrahlung. Wenn jemand einen wunden Punkt erreicht hat in einer Rede vor Menschen im realen Raum. Und das ist alles nicht möglich in diesem Netz. Und ich glaube, es ist einfach ein Mythos, vielleicht einfach auch zu sagen, dieser freie Zugang im Netz würde die Demokratie ergänzen oder zu ihrer Blüte führen. Und das wird wohl nicht passieren. Nein.
Aber in dieser Kakophonie, in diesen massenhaften Äußerungen ist doch enorm viel Gefühl. Das ist ja das, was auch Markus Becke da so aufgeregt hat und selber Gefühle in ihm hervorgerufen hat.
Naja, es sind Gefühle oder in dem Fall ja auch vor allem, er spricht ja auch sehr viel von Aggressionen, einfach einer aggressiven Art und Weise sich auszudrücken. Die kommt ja daher, dass man diesen Schutzmantel hat und diese Anonymität. Und diese Leute sind unter Umständen sehr introvertiert und würden das zum Beispiel auf dem Alexanderplatz so nicht tun.
Bevor wir uns jetzt auf die Suche begeben, wie denn diese Kommunikation sortiert, geordnet werden könnte, wie man Hürden schaffen könnte, die vielleicht gewisse Schwellen darstellen für Nutzer, nochmal die ganz grundsätzliche Frage. Sind Sie tatsächlich der Ansicht, dass man Kommentarfunktionen schließen sollte bei Blogs, bei großen Medien? Sie sprachen vorhin davon, das Netz hat die Hauptaufgabe, Medien zu verbreiten, Informationen zu verbreiten. Aber die große Errungenschaft war es doch, dass jeder zum Sender, zum Teilhabenden werden kann. Das ist doch eine Grundvoraussetzung für all die Konzepte von Community, von E-Participation, die wir diskutiert haben in den letzten Jahren. Also wollen Sie diese Kommentarfunktionen schließen?
Ja, mindestens mal die Zugänge erschweren. Also vielleicht einfach dieses Community-Ideal ein bisschen näher ranrücken an das, was wir repräsentative Demokratie nennen und in dem wir eben auch leben. In jedem Landtag, in jedem Bundestag steht ein Rednerpult und sitzen Menschen in einem Raum und es gibt Hürden, um an diesen Rednerpult zu kommen. Und diese Hürden machen ihren Sinn und gefiltert werden muss, sonst ist das alles nicht organisierbar. Das gilt auch für die Öffentlichkeit. Es gibt auch Zugangsvoraussetzungen zur Öffentlichkeit. Experten beispielsweise. Man muss vielleicht einfach auch ein bisschen erlernen, wieder zu reden und Willensbildung macht Mühe und das Netz ist bequem. Und diese Bequemlichkeit führt eben unter Umständen dazu, es nicht mehr nötig zu finden, seine Sehnsüchtige, seine Hoffnung auszuformulieren vor Menschen und wird einfach zu dieser Kakophonie, die niemanden irgendwie etwas bringt. Das Schöne allerdings dabei ist, das Netz gibt jedem Menschen, jedem Bürger ein gutes Gefühl. Es ist so für die Psychohygiene, glaube ich, sehr wichtig, für die Psychohygiene des Bürgers zu wissen, man hat die Möglichkeit, sich zu äußern und man kann an ein Netzwerk ankoppeln, aber das war es dann vielleicht auch schon, ja.
Nun ist aber das Revolutionäre am Netz ja auch oder an der digitalen Welt, dass es auch Tools gibt, an der plötzlich viel mehr Leute auch viel mehr und viel besser mitwirken können als früher. Ich denke mal Liquid Democracy oder andere Tools, wo man sich einbringen kann und was ja auch moderiert wird. Was halten Sie von solchen Möglichkeiten? Würden Sie das auch stärker einschränken wollen wieder und sozusagen so ein bisschen zur analogen Welt zurückkehren wollen?
Wir sagen einfach nur, das Netz und die Community wird Demokratie vielleicht ergänzen, aber sie kann sie unmöglich ersetzen und sie wird sie auch nicht zu irgendeiner Blüte führen, solange wir nicht wieder erlernen, vor Menschen im realen Raum zu reden.
Aber Zugang erschweren heißt schon Einschränkung, so ein bisschen.
Ja, es ist eine Einschränkung, es ist ein Filtern, ja, aber das ist ja auch in Ordnung und da so funktioniert für mich auch Demokratie. Sie muss organisiert sein auf irgendeine Art und Weise, sonst wäre beispielsweise der Bundestag einfach überfüllt und man würde nichts mehr.
Jetzt lassen Sie das uns nochmal sortieren zum Abschluss. Also wir haben das Loblied auf die parlamentarische Demokratie, das Sie jetzt hier gerade gesungen haben. Das heißt also, die Pulte in den Parlamenten sind mit Hürden versehen, dass man nicht jeder kann da hinanstürzen. Wir haben aber auf der anderen Seite auch das, was man Postdemokratie nennt. Es gibt ja Colin Crouch beispielsweise, diesen britischen Politologen, der sagt, naja, die Demokratien sind eigentlich ausgebrannt, die Parteien sind ausgebrannt, die Parlamente sind ausgebrannt, die Lobbyisten steuern im Hintergrund. Und dann gab es auf einmal das Netz, das diese neuen Partizipationsmöglichkeiten eröffnete. Gehen wir mal wenigstens vorübergehend davon aus, dass diese Partizipationsmöglichkeiten, diese Communities tatsächlich gewisse Substanzen in sich tragen, die es wert wären, urbar gemacht zu werden. Wie würde denn dieses Filtern ganz konkret aussehen? Wie könnte man denn tatsächlich so ein bisschen strukturieren, was Sie vorgeschlagen haben?
Man sollte versuchen, die Leute wieder aus dem Netz rauszuholen und ins wahre Leben. Und das bedeutet, eine Ausdünnung zu versuchen und zu versuchen, vielleicht gar nicht unbedingt Zugänge zu erschweren oder irgendwas zu organisieren, was auch gar nicht organisierbar ist, sondern rauszulocken, würde ich eher sagen.
Also Sie halten das alles für so eine Art Partizipationsplacebo und sehen nicht, dass solche Sachen wie Bürgerhaushalte, die digital organisiert werden, wo sich jeder beteiligen kann, in gewisser Hinsicht Sinn machen?
Nein, das gilt ja für Informationen. Also es ist ein Placebo ist sicherlich nicht, diese Informationen zu sehen. Und die Transparenz ist natürlich sehr wichtig und ich möchte mir auf gar keinen Fall gegen das Netz und gegen diese Möglichkeiten generell irgendwie hier antreten. Aber Demokratie und Willensbildung hat einfach ihre Grenzen im Netz.
André Leipold, der Fiktionsbeauftragte des Zentrums für politische Schönheit. Die Macher werden übrigens am 31.8., also Ende August, in Berlin eine ganz analoge Veranstaltung durchziehen. Sie heißt Speakers Corner und findet von 11 bis 14 Uhr ganz analog auf dem Berliner Alexanderplatz statt.
Genau, am kommenden Freitag habe ich jetzt mal ganz fix durchgerechnet, Markus. Und die Infos dazu gibt es natürlich auch im Netz auf unserer Website und unter politicalbeauty.de.